Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn, ich grüße Sie. Unfassbare Datenmengen bestimmen unser Leben. Im Digitalzeitalter ist deshalb Datenkompetenz angesagt und das für alle. Wir sprechen gleich über die heute veröffentlichte Data Literacy Charta. Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit. Der Fall Barbarowski an der Humboldt-Universität Berlin nimmt kein Ende. Uns interessieren die Hintergründe. Und wir gehen heute auch der Frage nach, wie transparent studentische Patienten sein müssen. Es gibt nämlich Streit um medizinische Atteste. Big Data, künstliche Intelligenz oder das Internet der Dinge. Sie sind mittlerweile Teil unseres Berufs- und Alltagslebens geworden. Dabei geht es um Unmengen von Daten und wer nicht weiß, wie sie gesammelt, wozu sie genau verwendet werden, wer ihren Einsatz nicht bewerten und mündig mit Daten umgehen kann, wird über kurz oder lang abgehängt sein. Das ist keine neue Erkenntnis, aber Datenkompetenz erwirbt kein Näher, kein Nee eben mal so. Deshalb hat der Stifterverband heute eine sogenannte Data Literacy Charta veröffentlicht. Die Charta will dazu beitragen, dass alle Menschen Datenkompetenz, auf Englisch eben Data Literacy, erwerben, lebenslang und diese Kompetenz auch ethisch fundiert ist. Wir wollen jetzt genauer drauf schauen mit Volker Meier-Guckel, dem stellvertretenden Generalsekretär des Stifterverbandes. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Jahn.
Herr Meier-Guckel, weshalb braucht es die Data Literacy Charta des Stifterverbandes? Bewusstsein für die Bedeutung von Datenkompetenz ist ja, vermute ich mal, bereits überall vorhanden.
Das Bewusstsein sicherlich, aber die Frage, wie man das dann vermittelt, und zwar die Grundkompetenz, die in dem Wort Literacy steckt. Also das Lesen, Schreiben und Anwenden, das bedeutet ja dieses Wort Literacy. Und genauso wie Lesen, Schreiben und Rechnen Grundkompetenzen sind, die einfach zur Bildung gehören, damit man gesellschaftliche Teilhabe betreiben kann, so gehört in einer digital- und datengetriebenen Welt der Umgang mit Daten und das Wissen darüber, was und wie man damit umgehen soll. Das ist, und da sehen Sie die Parallelität zu diesen Grundkompetenzen Lesen, Schreiben, Rechnen, eigentlich eine Kompetenz, für die es ja kein Fach gibt im eigentlichen Sinne. Ja, also abgesehen von der Grundschule, wo es noch das Lesen und Schreiben als Fach gibt, ist das etwas, was in jeder Disziplin irgendwie vermittelt wird. Aber man braucht auch ein gemeinsames Verständnis darüber, was eigentlich die Grundvoraussetzungen und Grundkompetenzen sind, die man braucht, um in dieser Gesellschaft teilhaben zu können.
Und weshalb setzt sich nun der Stifterverband drauf mit dieser Data Literacy Charta?
Weil wir glauben, dass es für die einzelnen Bildungsinstitutionen und natürlich auch in nonformalen Bildungsprozessen ein gemeinsames Verständnis darüber geben muss, was will ich eigentlich in meiner Organisation vermitteln. Also in Schule, in Hochschule, in Volkshochschulen und anderen Bildungsorten, auch in Unternehmen. Ja, was brauchen die Menschen, um mit Daten umzugehen, um zu wissen, was ich mit den Daten machen kann, wie ich mit den Daten Welt abbilden kann, was ich damit darf und was ich damit soll. Das sind die verschiedenen Dimensionen, die wir auch in unserer Charta abbilden.
Was folgt nun aus der Charta? Also schöne Worte, die sind das eine. Aber wo sind die Taten? Also was folgt daraus?
Naja, was wir bislang erleben, ist, glaube ich, dass in einzelnen Disziplinen natürlich der Umgang mit Daten vermittelt wird. Das ist ja klar. Also in den Ingenieurwissenschaften, in der Mathematik, in der Statistik, in der Informatik. Und natürlich auch in geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern. Die Frage ist, wie verteilt man diese Schlüsselkompetenzen eigentlich auf die verschiedenen Disziplinen, sodass sie am Ende eine Grundkompetenz ergeben? Und ich glaube, diesen Diskurs innerhalb von Bildungsinstitutionen hat es bisher noch nicht gegeben zwischen den Fächern, jedenfalls nicht so, wie man sich das eigentlich vorstellen müsste. Und deshalb tun sich beispielsweise auch die Hochschulen noch schwer zu überlegen, ist das jetzt eigentlich eine Sache, die wir in den Disziplinen, ja, mit Lernmodulen verankern oder zwischen den Disziplinen? Also ist das etwas Trans- und Interdisziplinäres und wie verhält sich das zu dem, was in den einzelnen Disziplinen vermittelt wird? Und ich glaube, dazu bedarf es einer Klärung zwischen den Disziplinen, aber auch einer pädagogisch-didaktischen Klärung.
Sie sprechen jetzt die Hochschulen an. Das ist ja nicht der erste Ort, wo man vermutlich mit der Datenkompetenz beginnen muss. Ich vermute, es muss eigentlich schon in der Kita damit begonnen werden.
Also das ist gewissermaßen der Paragraph 1 unserer Charta, der besagt, Data Literacy muss allen Menschen zugänglich sein. Und Sie haben völlig recht, das ist keine Sache, die den Akademikern vorbehalten ist. Jeder Mensch muss diesen Umgang damit lernen. Nicht in einzelnen Vertiefungsgraden, das müssen die Bildungsinstitutionen selber voneinander abgrenzen, aber die Grundkompetenz muss von allen erworben werden. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das nochmal betont. Es darf kein Privileg von wenigen sein, die sich irgendwie mit Programmieren oder mit der Anwendung von Daten im Beruf auskennen, sondern es muss ein Grundverständnis bei allen Menschen vorhanden sein.
Was ist Ihr Ziel? Wann wären Sie zufrieden, wenn was erreicht ist?
Zunächst glaube ich, hilft es, dieses Papier, das im Grunde genommen ja auch nicht abgeschlossen ist, als Grundlage für Diskussionen zu nehmen innerhalb der Bildungseinrichtungen. Der Volkshochschulverband hat es beispielsweise unterschrieben, einige Hochschulen, Leibniz-Institut ist dabei. Also die einzelnen Institutionen gehören zu den Erstunterzeichnern. Übrigens auch der Bund katholischer Unternehmer, das heißt, sie auch Unternehmen, machen sich Gedanken darüber, wie können wir das in unseren Unternehmen und Verbänden vermitteln, in unseren Weiterbildungsaktivitäten beispielsweise, und was brauchen wir als Grundkompetenzen, die jeder Arbeitnehmer auch mitbringen sollte. Und wenn diese Charta ein erster Anstoß ist zu einem organisationsübergreifenden Verständnis darüber, dann haben wir, glaube ich, ein Ziel erreicht.
Data Literacy, also Datenkompetenz, soll Teil der Allgemeinbildung werden. Deshalb hat der Stifterverband heute die Data Literacy Charta veröffentlicht. Und darüber habe ich gesprochen mit dem stellvertretenden Generalsekretär des Stifterverbandes, Volker Meier-Guckel. Danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Die aktuellen Prüfungen für Studierende an Universitäten und Hochschulen verlaufen ganz unterschiedlich. Manche wurden verschoben, bei anderen die Prüfungsmodalitäten verändert. Manche Hochschulen zeigen sich flexibel, andere weniger. Für die Studierenden bedeutet das mehr Stress bis zum Ende des Wintersemesters. Aber auch sonst sind nicht immer alle rechtzeitig fit für die Prüfung. Einigen versagt ausgerechnet am Tag der Prüfung der Magen, vielleicht sogar erst im Prüfungsraum. Damit man kein Nicht-Bestanden kassiert, braucht es ein ärztliches Attest. Doch da in der Vergangenheit auch schon mal Schindluder damit getrieben wurde, wollen es einige Hochschulen inzwischen ganz genau wissen und verlangen, dass auf dem Attest auch Krankheitssymptome oder gar die Diagnose steht. Kai Rüßberg hat sich schlau gemacht und blickt zunächst auf einen kuriosen Fall zurück, über den wir hier bei Campus und Karriere berichtet hatten.
Im Juni 2018 verließen an der Universität Hohenheim 75 von fast 250 Studierenden eine bereits begonnene Prüfung und meldeten sich spontan krank. Anschließend reichten viele einen Attest ein, dass sie nicht prüfungsfähig waren, erinnert sich Unisprecherin Dorothea Elzner.
Die Atteste sind damals überwiegend von demselben Arzt ausgestellt worden. Die schiere Anzahl von den Attesten, aber letztlich auch die knappe Ausführung und auch sehr ähnlich lautende Diagnosen, die haben die Uni dann zweifeln lassen, ob die Untersuchungen tatsächlich auch in ausreichendem Umfang stattgefunden haben.
Nach Auswertung weiterer Atteste des gleichen Arztes lehnte die Uni insgesamt 83 eingereichte Atteste als nicht ausreichend ab und bewertete diese Prüfung mit nicht bestanden. Auch wenn man bei solch einer hohen Zahl vermuten könnte, dass viele der Studenten bei einem sogenannten Doc Holiday waren, räumt Elzner ein, gäbe es natürlich auch ernstzunehmende Krankheitsfälle.
Wenn man während einer Prüfung abbricht, dann müssen die Symptome in einem Attest sehr konkret dargelegt sein.
Andere Hochschulen gehen noch weiter und verlangen nicht nur eine genaue Erläuterung der Symptome, sondern teilweise sogar Diagnosen, berichten Ärzte und Ärztinnen. Die Allgemeinmedizinerin Barbara Toczynski-Hartje aus München hatte in der Vergangenheit einen solchen Fall in ihrer Praxis.
Es war ein junger Mann, der die Diagnose Hirntumor bekommen hatte und deswegen ein Urlaubssemester einlegen wollte. Und ich fand es völlig unangemessen, diese Diagnose dem Prüfungsamt der Universität mitzuteilen.
Aus ärztlicher Sicht war der Medizinerin unklar, wie die Persönlichkeitsrechte des Patienten geschützt werden können.
Wenn jemand eine Hirnoperation hat und ein Professor, der im Prüfungsausschuss sitzt, oder auch Studenten, die in einer Gremienuniversität ja beteiligt sind und begegnen diesem jungen Mann dann in anderen Zusammenhängen wieder, dann könnte ich mir vorstellen, dass es da Vorurteile gibt.
Auch der Arzt Rainer Röver hat in seiner Praxis am Bodensee häufig Studierende von gleich zwei Hochschulen, die Atteste als vorgedruckte Formulare mitbringen.
denen dann nicht nur die Prüfungsunfähigkeit bescheinigt werden soll, sondern eben auch gezielt Diagnosen und sogar Symptome detailliert angegeben werden müssen. Und das finde ich ein bisschen grenzwertig, ehrlich gesagt.
Er versucht in solchen Fällen regelmäßig die Betroffenen über ihre Patientenrechte aufzuklären. Schließlich gibt es aus seiner Sicht gute Gründe, Diagnosen nicht weiterzugeben.
Es gibt Studierende, die psychische Erkrankungen haben, die Depressionen, Panikattacken haben. Es gibt auch Erkrankungen, von denen man nicht möchte, dass Gott und die Welt und die Uni die erfahren. Studierende beispielsweise, die eine Fehlgeburt erlitten hat im dritten Monat, die bisher über ihre Schwangerschaft niemanden in Kenntnis gesetzt hatte, die möchte sicherlich nicht, dass sowas auf einem Attest steht und auch nicht der Uni übermittelt wird.
Auch Iris Kimizoglu vom FZS, dem Dachverband von 90 deutschen Studierendenschaften, lehnt solche Anforderungen der Universitäten ab.
Führt dann dazu, dass irgendwelche Verwaltungsangestellten der Hochschulen in den Prüfungsämtern, die nicht medizinisch ausgebildet sind, letztendlich darüber entscheiden, was natürlich absolut fragwürdig ist.
Nur in Nordrhein-Westfalen hatte die rot-grüne Koalition vor einigen Jahren im Hochschulgesetz festgeschrieben, dass eine einfache ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Prüfungsunfähigkeit ausreicht.
In allen anderen Bundesländern in Deutschland hört man tagtäglich von Studierenden, die verzweifelt sind, weil sie entweder ihre Symptome nicht angeben wollen oder auch wenn sie Angehörige pflegen, dann Atteste ihrer Angehörigen zusätzlich noch abgeben müssen.
Rechtlich ist das Abfragen von detaillierten Gesundheitsattesten eine Grauzone. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages stellt in einer Ausarbeitung fest, dass die Schilderung von Symptomen, aber keine ärztlichen Diagnosen zulässig sein können.
Der Streit um ausführliche Atteste zur Uniprüfung geht also weiter. Und wir bleiben noch einen Moment in der akademischen Welt. Gleich geht es um die Wissenschaftsfreiheit an der HU Berlin. Die Wissenschaftsfreiheit ist ein hohes Gut. In Berlin wird darum gerungen, im folgenden Fall seit mehr als 2 Jahren. An der Humboldt-Universität sollte ein interdisziplinäres Zentrum für vergleichende Diktaturforschung entstehen, unter Federführung des Historikers Jörg Barbarowski. Er gilt als Experte für die Erforschung des Stalinismus. Es kam jedoch nicht dazu, denn studentische Vertreter im akademischen Senat der Humboldt-Universität brachten das Projekt zu Fall. Doch damit war der Fall noch nicht zu Ende, wie man meinen könnte. Bis heute agitiert eine trotzkistische Splittergruppe gegen Barbarowski. Sie stigmatisiert ihn als rechtsextrem. Faktisch gibt es dafür allerdings keine Anhaltspunkte. Dieser Rufmord gegen Barbarowski gefährde die Wissenschaftsfreiheit an der Humboldt-Universität, so das Ergebnis der Recherche von Sebastian Engelbrecht.
Keineswegs alle Studentinnen und Studenten an der Berliner Humboldt-Universität freuen sich, dass Jörg Barbarowskis Diktaturforschungszentrum im Akademischen Senat der Universität scheiterte. Zum Beispiel David Rodriguez Edel, der Vorsitzende des Rings christlich-demokratischer Studenten an der Universität.
Die haben es geschafft, das Projekt zu verhindern, beziehungsweise hat am Ende Professor Barbarowski gesagt, dass er das Projekt zurückzieht, was wir natürlich sehr schade finden, weil wir finden, dass die Lehre frei sein soll.
Aber die Internationale Jugend und Studenten für soziale Gleichheit, auf Englisch abgekürzt IYSSI, bekämpft Barbarowski mit allen Mitteln. Die trotzkistische Splittergruppe hat nur 2 Sitze im Studentinnenparlament. In der Studierendenvertretung Refrat und im Akademischen Senat sind die Trotzkisten nicht vertreten. Dennoch gelingt es den sehr umtriebigen Trotzkisten, sich mit Hilfe ihrer Agitation gegen Professor Barbarowski zu profilieren. Dieser hatte auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 vor zu vielen Flüchtlingen gewarnt. Als Historiker setzt er die Gewalt des Nationalsozialismus in Bezug zum vorausgehenden Terror des Stalinismus. In beiden Fällen eröffnet er damit Diskurse. Das gefällt nicht allen. Ludwig Beer, Vorsitzender der liberalen Hochschulgruppe, bestätigt, dass hier ein völlig übertriebenes Feindbild aufgebaut wird.
Primär ist es erstmal eine versucht kritische Auseinandersetzung, die leider immer wieder dazu ausartet, dass sie einfach nur versuchen, Herrn Barbarowski mundtot zu machen, was dann einen Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit darstellt. Und es ist ja auch nicht so, dass Herr Borowski nicht versucht hätte, die ISSI irgendwie auf Gespräche einzuladen oder Kritiker auf Gespräche einzuladen. Es wurde immer wieder abgelehnt.
Wie gelingt es der Splittergruppe IYSSI, ihr politisches Ziel, den faktischen Boykott des Historikers Borowski, immer wieder zu erreichen? Ludwig Bär beschreibt Tauschgeschäfte zwischen den Trotzkisten und anderen linken Gruppierungen im Studentinnenparlament.
Dort wird einfach versucht, durch wahrscheinlich perfide Deals, würde ich sie jetzt mal nennen, irgendwie, dass man sagt, ja, wir wählen jetzt den Kandidaten der Hochschulgruppe der Jusos, obwohl der uns gar nicht gefällt, aber dafür stimmt ihr unseren Antrag zu. Es ist natürlich leider nicht beweisbar, weil das Abstimmungsverhältnis so nicht dokumentiert wird. Es wird so dokumentiert, dass einfach nur Ja, Nein und Enthaltungsstimmen aufgezählt werden und nicht, wer für was gestimmt hat.
Durch Agitation in den sozialen Medien und ständiges Plakatieren an der Universität gelang es den Trotzkisten von der IYSSI in der mehrheitlich links eingestellten Studentenschaft, das Feindbild Borowski zu etablieren.
Für zwei Sitze haben sie einen wirklich überdurchschnittlich starken Einfluss, was einfach davon hervorgeht, dass sie bereit sind, irgendwie etwas nachzugeben in ihren Positionen und auch Kompromisse zu schließen oder sich halt auch irgendwo ranzuhängen an andere Gruppierungen, an andere linke Hochschulgruppen, wo sie dann einfach nachgeben in ihrer Thematik, nur damit sie dieses eine Thema mit Borowski durchbekommen.
Wie Ludwig Bär von der Liberalen Hochschulgruppe ist auch David Rodriguez Edel vom RCDS überrascht, dass die Humboldt-Universität die Hetze gegen ihren Professor zulässt.
Also da hätte ich mir natürlich auch gewünscht, dass die Universitätsleitung irgendwas in dieser Hinsicht gemacht hat, weil ja, also es geht um einen Mobbingfall gegen einen Professor.
Schon seit 2014 bekämpfen die Trotzkisten Jörg Borowski an der Humboldt-Universität. Damals hatte er den auf Russland spezialisierten Historiker Robert Service in ein Seminar eingeladen. Service ist bekannt für seine kritische und differenzierte Biografie des Revolutionärs Leo Trotzki. Die Trotzkisten wollten schon damals den Auftritt des kritischen Biografen in dem Seminar verhindern, was ihnen aber nicht gelang. Seither nutzt die IYSSI jede Gelegenheit, Borowski anzugreifen. Ludwig Bär spricht von einer Verleumdungskampagne gegen Borowski.
Ich würde mal so weit gehen und sagen, dass der Fall Borowski einfach der einzige Grund ist, warum diese Hochschulgruppe überhaupt noch existiert an der HU, warum die überhaupt gewählt wird. Solange Präsenzunterricht war, gab es täglich, fast täglich Flugblätter, Plakate von der ISSI, die Borowski versucht haben, mundtot zu machen, die andere Professoren angegriffen haben, die immer von einer Militarisierung der Humboldt-Universität sprachen und so weiter.
In den sozialen Medien kursiert zudem ein Video, das einen Streit zwischen einem IYSSI-Aktivisten und Jörg Borowski zeigt. Der Professor reißt Plakate ab, Propaganda gegen ihn. Er fordert den Studenten auf, ihn nicht zu filmen und droht ihm gar. David Rodriguez Edel vom RCDS nimmt den Historiker dennoch in Schutz.
Am Ende des Tages sind alle Menschen und also ich glaube, also es kann gut sein, dass er in dem Moment nicht perfekt reagiert hat. Aber wie gesagt, das ist auch das Ergebnis einer langen Hofmordkampagne.
Kommen wir zur Schulwelt. Erste Bundesländer wie Baden-Württemberg wollen diese Woche schrittweise zum Präsenzunterricht zurückkehren. Andere sagen, die Schulen bleiben bis Ostern dicht. Die Zahl der Neuinfektionen ist bildungsentscheidend. In Europa gibt es derzeit nur einen Ort, an dem es kaum Neuinfektionen gibt und deshalb alle Corona-Maßnahmen beendet wurden. Auf der britischen Isle of Man. Dort dürfen auch die Schulen öffnen.
Campus und Karriere. International.
Dagegen ist die Situation in der Türkei für Schüler und Schülerinnen besonders bedrückend. Denn in den vergangenen 10 Monaten gab es dort, abgesehen von wenigen Tagen im Herbst, keinen Präsenzunterricht. Zwar bemühte sich das Bildungsministerium um digitale Lernplattformen und kostenlose Tablets, ausgereicht hat das nicht. Die regionalen Bildungsunterschiede im Land wachsen. Hinzu kommt, dass Kinder und Jugendliche seit Ende November nur 3 Stunden am Tag das Haus verlassen dürfen. Und so steigt auch die psychische Belastung, wie Christina Carraso beobachtet hat.
Ein kleines Jugendzimmer in der Istanbuler Neubausiedlung Beylikdüzü. Ein Schreibtisch, ein Bett, ein Schrank. Hier verbrachte die 15-jährige Schülerin Irmak Bektas den Großteil des letzten Jahres. Hier bereitete sie sich allein auf die schwierige und wichtige Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium vor. Hier lernte sie im Herbst die Klassenkameraden ihrer neuen Schule kennen, digital. Denn seit letztem März war sie insgesamt nur 4 Tage in der Schule. Den Rest der Zeit hatte sie Online-Unterricht. Das schlägt enorm auf die Psyche, findet Irmak.
Wir sind vor dem Bildschirm und in unseren Zimmern gefangen. Wir haben alle versucht, vom Online-Unterricht so viel mitzunehmen wie nur möglich, haben versucht, selbstständig zu arbeiten, den Lehrern zu folgen. Aber beim Online-Unterricht ist manchmal die Verbindung schlecht oder bricht ganz zusammen und die Schüler mit kaputtem Mikrofon können sich nicht richtig beteiligen. Und es macht einen großen Unterschied, wie die Lehrer erklären. Im Klassenraum erklären sie an der Tafel mit ihrem Gesichtsausdruck und ihren Händen. Aber online ist es, als ob ein Roboter uns den Stoff erklärt.
Trotzdem stellt Irmak die Maßnahmen nicht in Frage. Sie lebt mit ihrer 92-jährigen Großmutter und ihrem krebskranken Vater zusammen, hat Angst, sie anzustecken. Besonders groß war diese Angst, als die Corona-Fallzahlen Ende November mit über 30.000 ihren Höhepunkt erreichten. Die Türkei geht beim Thema Fernunterricht international einen Sonderweg. Im Herbst öffnete sie die Schulen nur für wenige Tage und bestimmte Jahrgangsstufen. Seit Mitte November hingegen ist wieder Fernunterricht für alle vorgeschrieben. Außerdem dürfen unter 20- und über 65-Jährige seither nur 3 Stunden täglich das Haus verlassen und keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Gleichzeitig sind aber Geschäfte und Einkaufszentren seit dem Sommer wieder offen, die Straßen voll. Die unausgesprochene Prämisse Ankaras: Wenn Schüler und Schülerinnen zu Hause bleiben, schadet das nicht der Wirtschaft und hält die Pandemie in Schach. Bildungsexperten allerdings schlagen Alarm. Selbst der beste Fernunterricht kann keinen Präsenzunterricht ersetzen, urteilt Burcu Meltem Arık von der türkischen Stiftung Bildungsreforminitiative.
Der Fernunterricht ist nicht ideal. Das behauptet auch niemand, nicht mal das Bildungsministerium. In der ersten Welle waren wir gegenüber anderen Ländern im Vorteil, weil wir die staatliche digitale Lernplattform EBA nutzen konnten. Aber jetzt ist fast 1 Jahr vergangen und der Fernunterricht könnte besser sein. Ich hoffe, dass wir bald einen Aktionsplan vorgelegt bekommen, der allen Kindern psychosoziale Unterstützung bietet.
Das größte Problem: Die regionalen Unterschiede in der Türkei sind enorm, sagt die Bildungsforscherin. So gibt es anatolische Dörfer, die keinen Internetanschluss haben, in denen Familien 5 Kinder haben, aber nur 2 Zimmer und keinen Computer. Das Bildungsministerium versuchte gegenzusteuern. Es ließ in den letzten Monaten fast 400.000 Tablets verteilen, schickte Busse mit mobilen Internetcafés aufs Land. Telefonanbieter stellten dazu kostenlose Internetpakete zur Verfügung. Doch gereicht hat das nicht, beobachtet Sozialarbeiterin Azra Buluş. Sie betreut Familien im kurdisch geprägten Batman, eine der ärmsten Regionen des Landes. Die Tablets aus Ankara seien in den meisten Dörfern noch nicht angekommen, sagt sie. Das Schlimmste: Manche Kinder hätten die Schule in den letzten Monaten komplett aufgegeben, bedauert die Sozialarbeiterin.
5 oder 10 Kinder haben in der letzten Zeit erzählt, es gibt keine Schule mehr. Sie nehmen das so wahr. Sie haben kein Tablet, kein Internet und selbst wenn, dann fehlt ihren Eltern möglicherweise das Bewusstsein für Bildung. Diese Kinder sagen, sie müssten jetzt arbeiten, ihre Eltern seien arbeitslos. Das akzeptieren sie so. Sie sind 12, 13 Jahre alt, verkaufen Wasser oder Taschentücher auf der Straße. Für sie gibt es so etwas wie Schule nicht mehr.
Die Bildungschancen türkischer Kinder waren schon vor Corona extrem unterschiedlich. Durch die Pandemie hat sich das massiv verschärft. Letzte Woche erklärte der türkische Bildungsminister Ziya Selçuk, er wolle die Schulen ab Mitte Februar gerne wieder öffnen, zumindest teilweise. Das letzte Wort dabei dürfte wie immer Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan haben.
Und das war's von Campus und Karriere heute mit Thekla Jahn.